zwischen Milf und Milch. Gefühlsecht zur Sex Mom Balance.
Mit Conny und Mirka.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Zwischen Milf und Milch. Gefühlsecht zur Sex Mom Balance. Ich bin Mirka und neben mir sitzt
Conny. Hallo.
Und die Conny wird euch verraten, was unsere heutige Folge zum Thema hat.
Ja, wir beschäftigen uns heute mit einem ganz spannenden Thema, nämlich mit dem Thema Orgasmus. Wir haben die Folge benannt, über das Muss im Orgasmus, wir sagen den Orgasmusmythen den Kampf an.
Ich finde diese kreativen Titel von Conny immer so toll. Ich freue mich immer darüber, weil ich werde damit genauso überrascht wie ihr. Und ich würde sagen, wir starten gleich los. Reden nicht drum herum, sondern fangen wir gleich an, oder?
Ja, wunderbar. Orgasmus. Ist ein stressiges Thema, habe ich ganz oft in der Beratung und es ist ganz oft ein, ich komme nicht mit meinem Partner, meiner Partnerin oder wenn ich komme, dann ist es nicht besonders befriedigend. Vor allem für Eltern ist es nochmal ein größeres Thema, weil der Faktor Zeit eine große Rolle spielt. Zeit und zwar, wann mache ich das, wann habe ich genug Zeit, wann kann ich mich darauf konzentrieren, wann kann ich mich entspannen. Entspannung ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn es um Orgasmen geht, wenig überraschend.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, weil eigentlich brauchst du zum Orgasmus ja entspannt zu sein. Und das ist manchmal, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn im Hintergrund irgendwelche Kinder schlafen.
Ja, ja, und man ständig aufs Babyfon schaut.
Ja.
Bewegt sich's eh nicht, schläft es eh noch. Habe ich noch genug Zeit, fertig zu werden? Wobei fertig werden irgendwie ein bisschen blöd ist.
Voll, ja.
Wir sind in einer Gesellschaft unterwegs, wo Sex immer mit einem Orgasmus endet. Meistens mit dem männlichen oder Person mit Penis. Und manchmal darf auch die andere Person kommen, aber im Endeffekt ist das immer das Ende von Sex. Und wenn ich in der Beratung dann frage, okay, und wie endet Sex, dann ist es immer so, naja, irgendwer muss kommen, weil wir es nicht gewöhnt sind, dass zwei Menschen keinen Höhepunkt haben und trotzdem zufrieden sind und sagen, schön was, danke, aber ich komme heute nicht.
Ja, aber es ist irgendwie, man hört das auch irgendwie nicht anders oder das ist, seitdem man Sex hat, hat man irgendwie so das Bild, man hat Sex, um Orgasmus zu bekommen und die Männer müssen ordentlich schuften, damit die Frauen einen Orgasmus haben, oder? Das ist so dieses allgemeine Bild.
Ja, wie oft habe ich schon vor allem von Jugendlichen gehört, ah, der bringt es nicht, weil seine Freundin hat nie einen Orgasmus. Und das ist so ein riesen Leistungsdruck.
Voll.
Wenn ich mir vorstelle, ich bin zuständig dafür, dass die andere Person befriedigt ist. Boah, sehr anstrengend.
Ja, das und auch für das Mädel muss es ja furchtbar sein, dieses, boah, ich muss kommen, sonst fühlt es sich irgendwie schlecht oder hat das Gefühl, er kann das nicht oder so. Ich glaube, das ist für beide Seiten nicht so einfach.
Ja, total. Ja, auch abhängig zu sein von einer anderen Person.
Und diese Vorstellung, ich muss wissen, was dem anderen gefällt.
Und tatsächlich ist das alles Blödsinn.
Ja?
Ja. Ende. Danke. Schön, dass ihr da wart und zugehört habt. Nein, wir wollen euch natürlich noch ein bisschen mehr erzählen. Und zwar ist es wirklich deshalb Blödsinn, weil wir Jahrhunderte und Jahrtausende lang in patriarchalen Strukturen aufgewachsen sind, die den Penis als das Nonplusultra-Instrument für Orgasmen darstellt. Und das geht sich mit der Sexualität von Menschen, die eine Vulva haben, nicht aus, weil die allerwenigsten Menschen die Klitoris wirklich kennen. Ja, Klitoris ist ein ganzes Organ. Wir werden jetzt so ein bisschen Anatomie-Basics machen, weil wir nicht davon ausgehen können, dass alle unsere HörerInnen alles über die Klitoris wissen. Ich weiß auch nicht alles über die Klitoris.
Solltest du langsam.
Ja.
Jetzt bist du schon groß.
Nein, aber ehrlicherweise, solange wie die Klitoris ignoriert wurde, werden wir noch länger nicht alles wissen. Und wir möchten aber euch natürlich ein paar Infos geben. Genau. Was ist die Klitoris? Es ist nicht nur ein kleiner Knubbel, den man versucht zu finden und draufzudrücken. Draufdrücken ist übrigens keine gute Idee. Einfach nur draufdrücken ist zu wenig. Bei der Klitoris gilt auch oft, weniger ist mehr. Das heißt, leichtere Reize sind oft erregender, als wenn man einfach fest draufdrückt. So. Mal prinzipiell. Ja. Genau, es ist ein ganzes Organsystem mit Schwellkörpern, Schwellgewebe, Muskeln, Drüsen und etwa 90% der Klitoris liegen im Inneren des Körpers.
Das habe ich auch nicht gewusst.
Ja? Habe ich ganz lang nicht gewusst. Also ich habe erst herausgefunden, dass die Klitoris nicht nur ein kleiner Knopf ist, in der Sexualpädagogik-Ausbildung.
Ja, das wundert mich aber nicht. Ich habe das auch wirklich nicht gewusst.
Ja, und sie ist bis heute in ganz vielen Biologiebüchern und Anatomiebüchern nicht ganz abgebildet, sondern nur als kleiner Punkt. Mittlerweile tut sich da auch ein bisschen was, aber es braucht halt alles Zeit. Und sie wurde auch unglaublich oft vergessen. Also eigentlich wurde im 16. Jahrhundert von einem Anatomieprofessor, Chirurgen festgestellt, dass die Klitoris nicht nur ein Pünktchen ist. Und irgendwie wurde das ständig wieder vergessen.
Ja, weil unwichtig, weil Männer.
Genau, weil unwichtig, weil nur die Genitalien, die für die Fortpflanzung relevant sind, als wichtig gelten. Und die Klitoris als nur Lustorgan ist ja dann nicht so wichtig, vermeintlich. Übrigens, nur Lustorgan, bitte immer in Anführungszeichen, weil was gibt es Cooleres, als ein ganzes Organ haben, das für die Lust da ist.
Voll cool.
Die Sexualität schön macht, die dafür da ist, überhaupt für Feuchtigkeit zu sorgen, das heißt auch Schmerzen verhindert. Und allein deshalb ist ja auch nur dadurch Fortpflanzung möglich. Weil wenn so starke Schmerzen sind, dass ein Penis gar nicht aufgenommen werden kann in der Vagina, dann können auch keine Spermien rein und dann kann auch kein Baby entstehen. Eigentlich relativ logisch. Wurde aber trotzdem immer ignoriert. In den 70er Jahren ist es dann mal wirklich so aufgekommen, dass es das gibt, und dann wurde es wieder vergessen. Also irgendwie gesellschaftliche Demenz, ich weiß es nicht. Also es ist ganz schräg. Ja? Und das Tolle ist, wenn man weiß, wie die Klitoris aufgebaut ist, dann weiß man auch, dass Sigmund Freud einfach keine Ahnung von weiblicher Anatomie hatte.
Das wundert mich auch nicht.
Kennst du den klitoralen und den vaginalen Orgasmus?
Also ich habe davon natürlich schon gehört, aber mittlerweile weiß ich es auch, dass das eigentlich zusammenhängt und nicht kein Unterschied ist, oder?
Mhm. Und trotzdem höre ich so oft Frauen, die in der Beratung sitzen, sagen, ich hätte so gern mal einen vaginalen Orgasmus.
Ja, dann viel Spaß.
Viel Spaß, nein. Genau, dann erkläre ich immer als erstes, das ist dasselbe. Alle Orgasmen oder fast alle Orgasmen sind über die Klitoris ausgelöst. Und man kann in der Vagina nichts aufnehmen, ohne dass die Klitoris auch mitstimuliert wird. Das heißt, es ist immer ein Reiz da.
Das heißt, auch im Inneren reizt du eigentlich Klitoris, richtig?
Genau, genau. Okay. Das heißt, wenn man jetzt außen nicht mitstimuliert, aber einen Orgasmus hat, und das betrifft ganz wenig Frauen ehrlicherweise, wo das so klappt, hat man einen klitoralen Orgasmus gehabt.
Cool.
Das Spannende an dieser Unterscheidung von Sigmund Freud ist nämlich, dass der klitorale Orgasmus für ihn ein unreifer kindlicher Orgasmus war. Und eine erwachsene Frau, da geht das Erregungszentrum in die Vagina hinein und kann nur durch einen Penis ausgelöst werden.
Aha.
Auf so eine Idee kann nur jemand mit Penis kommen. So, jetzt ist es raus. Ich bin nicht immer ein Fan von Sigmund Freud.
Ich jetzt auch nicht mehr.
Ja, diese Idee mit dem Zauberstab, der erlöst, ist halt, ja, spannend. Hast du gewusst, dass Hysterie eine Krankheit war, die dann behandelt wurde mit Orgasmen?
Das habe ich tatsächlich irgendwo gelesen, ja.
Und dass so der Vibrator erfunden wurde?
Das habe ich nicht gewusst, aber danke dafür.
Ja, es war ein Arzt, der dann so oft Orgasmen produzieren sollte, dass ihm irgendwann die Hand wehgetan hat und er dann entschieden hat, da braucht es was anderes und dann das entwickelt hat. Wobei es auch noch andere Vorgängermodelle auch gab vor seiner Zeit. Also er war nicht der einzige kreative Kopf da draußen.
Ich finde aber die Bezeichnung, dass er so viele Orgasmen produziert hat.
Ja, wobei,
klingt,
weißt du,
so nach Fließbandarbeit.
Es war ein bisschen Fließbandarbeit.
Ja, für ihn sicher.
Aber es ist einfach total spannend, weil das zeigt ja auch, dass es nicht so schwer ist. Wir kriegen ja immer noch erzählt, dass der weibliche Orgasmus so ein Mysterium ist.
Voll.
Wo muss ich hingreifen? Was muss ich da tun? Und das ist alles so schwierig.
Aber weißt du was? Ich habe ein bisschen auch recherchiert im Vorfeld und ich habe dazu eben eine sehr interessante Sache gelesen. Und zwar, dass tatsächlich viele Frauen selbst nicht wissen, wie sie sich stimulieren sollen. Und dass es daran liegt, dass schon in der Kindheit, wenn die Buben zum Beispiel mit ihren Penissen spielen und hingreifen, dann finden das alles so lustiger. Die Männer, die fangen schon so früh an und spielen mit dem Penis und so. Aber wenn die Mädchen sich zwischen die Beine greifen, dass sie dann sofort abgemahnt werden. So, na, das ist pfui, das tut man nicht und Hände weg und was auch immer.
Da unten ist es schmutzig.
Genau, und dass genau das Ausschlaggebende ist, weil dadurch, dass die Burschen ja so viel mit ihrem Penis schon in der Kindheit spielen, merken sie auch, was nett ist, was denen gut tut und so weiter. Und sie üben sozusagen. Und dann habe ich gelesen, wenn du keinen Orgasmus haben kannst oder nur sehr schwer, dann solltest du möglichst viel üben. Stimmt das?
Ja, richtig. Richtig. Übung macht die Meisterin. Nein, ich habe tatsächlich auch mal eine Studie gelesen, wo rausgekommen ist, dass jedes zweite Mädchen sich vor dem ersten Geschlechtsverkehr selbst stimuliert. Und das ist echt wenig. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass es dann jedes zweite Mädchen gibt, das sich vorher nicht den eigenen Körper näher annimmt und ihn erforscht und dann erst mit einem Partner in dem Fall, also da geht es wirklich um heterosexuelle Beziehungen, binär gedacht, und der Partner ist so der Erste, der sie dann am Genital erfahren darf, und das kann ja nicht funktionieren.
Denke ich mir auch.
Und es kann tatsächlich nicht so gut funktionieren. Es kann schon manchmal funktionieren, ja. Vielleicht ist das ab und zu, läuft das dann super gut. Es sind aber eher die Ausnahmen. Aber es kann deshalb auch nicht so gut funktionieren, weil je weniger ich eine Region angreife, desto weniger kann ich das spüren. Das heißt, wenn ich das eigene Genital nie angreife, dann sind die Nerven dort nicht so sensibel und dementsprechend kann man dort weniger spüren.
Ja, das ist logisch.
Das ist auch der Grund, warum man auf den Händen viel spürt, weil man die ganz viel verwendet, oder auf der Zunge. Ja? Aber am Rücken zum Beispiel greift man selten hin. Ja, das ist halt eine Zone, die gibt's und ist nett, wenn man drüber streichelt, vielleicht oder auch nicht, aber viel wahrnehmen tut man dort ansonsten nicht. Ja, also ertasten würde ich jetzt nicht im Rücken.
Und vor allem, wenn das Mädchen selbst nicht weiß, was sich gut anfühlt, dann kann es auch schwer dem Partner irgendwie kommunizieren oder sagen, okay, ja, das mag ich, das gefällt mir, so sollst du mich angreifen. Da müssen sie sich eigentlich gemeinsam durchprobieren, und wenn sie sich aber nicht traut, irgendwas zu sagen, dann ist es sowieso vorbei.
Ja, und worin resultiert das? Im Orgasm Gap. Also es gibt ja nicht nur den Gender Pay Gap und den Gender Care Gap, wo erforscht wird, wie die Unterschiede in Care-Arbeit oder auch beim Einkommen sind, sondern auch beim Orgasm, also beim Orgasmus. Und tatsächlich ist es so, dass 1/5 der Frauen nie oder selten zum Orgasmus kommt in einer heterosexuellen Beziehung mit dem Partner gemeinsam.
Ich finde das ganz, ganz schrecklich, darf ich das sagen? Das tut mir so leid.
Ja, und 95% der Männer kommen beim Geschlechtsverkehr fast immer zum Orgasmus, während es nur 65% der Frauen sind, beziehungsweise gibt es sogar eine Studie, die von nur 1/3 der Frauen ausgeht. Ja, oder Menschen mit Vagina. Es geht wirklich jetzt so darum, auch klarzustellen, dass der Sex, der dann angeboten wird, einfach nicht dem entspricht, was der Körper braucht. Ja, also reines Aufnehmen und Reiben in der Vagina ist 75% der Frauen zu wenig.
Ja.
75% der Frauen stimulieren auch außen mit, um einen Höhepunkt zu bekommen. Und das ist ein riesen Tabuthema. Ich werde das immer wieder in der Beratung gefragt, so, aber darf ich das? Es ist dein Körper, natürlich darfst du das, aber wir kriegen ja immer mit, der Partner ist für den Orgasmus zuständig. Wenn ich dann hingreife, dann bin ich eine Konkurrenz.
Ja, das ist ja auch das, und dieses halt, ihn nicht zu kränken, glaube ich auch, weißt du, die Angst.
Ja.
So, dass ich ihm damit signalisiere, das, was du tust, ist nicht genug. Was halt so schon wieder total absurd ist, ja.
Ja, Fun Fact, jede zweite Frau täuscht regelmäßig Orgasmen vor. Und die Begründung dafür ist eben, dass der andere weiß, du warst eh voll gut, super. Oder, dass es schneller vorbei ist. Und das ist ja eigentlich auch total schade. Ja. Und das liegt wirklich daran, dass wir da so einen Leistungsdruck haben, dass das irgendwie alles super gut laufen muss, Orgasmen so toll sein müssen, immer das große Feuerwerk, das man in Hollywood-Filmen sieht. In Hollywood-Filmen sieht man ja auch, dass beide immer gleichzeitig zum Orgasmus kommen. Das so kann cool passieren, ist aber eher die Seltenheit. Ja? Und muss auch nicht sein, es ist eigentlich vollkommen egal. Für die meisten Menschen endet aber Sex haben mit dem männlichen Orgasmus. Fertig. Und wenn die andere Person, sagen wir mal eine Frau, nicht zum Orgasmus gekommen ist, dann ist für viele trotzdem dann vorbei.
Ja, und oft ist das aber dann auch irgendwie für die Männer so ein Druck, finde ich, weil sie versuchen dann nicht zu kommen, damit sie lange genug können, damit die Frau kommt. Und ich glaube, dass es dann halt irgendwie alles total kompliziert macht, ja? Weil der Mann möchte natürlich die Partnerin irgendwie auch befriedigen, hoffentlich. Dann bemüht er sich, sich zurückzuhalten. Sie weiß selber nicht so ganz genau, was sie braucht oder was ihr gut tut, oder ja, weiß nicht genug, um irgendwie zum Orgasmus zu kommen.
Und oder dann denkt sich die ganze Bitte, werd fertig.
Komm. Ja, und dann täuscht sie irgendwas vor. Und wenn du denkst, werd fertig, dann kriegst du erst recht keinen Orgasmus.
Ja, richtig.
Und dann bist du im Eimer.
Dann bist du im Eimer. Nein, dann ist es einfach anstrengend. Dann ist Sex anstrengend.
Voll. Und anstrengende Sachen will man irgendwie auch nicht mehr irgendwann. Oder man meidet sie, oder man macht es so wenig wie möglich, so selten, so kurz. Vermutlich.
Ja, man muss performen. Performen ist anstrengend. Ja. Und performen ist nochmal anstrengender, wenn man vielleicht eh schon wenig Energie hat, weil man vielleicht ein Kind zu Hause hat, müde ist, schnell sein muss, aber vielleicht ein bisschen Zeit braucht. Der Körper braucht auch ein bisschen Zeit zum Aufwärmen. Wenn ich einen Marathon laufen würde, würde ich auch nicht lossprinten. Nicht, dass ich einen Marathon laufe, aber...
Ja, aber was würdest du jetzt einmal den Frauen empfehlen, die generell so sagen von sich aus, okay, auch beim Solo-Sex brauche ich länger und kenne meinen Körper vielleicht auch nicht ausreichend? Mhm. Was wäre so dein Tipp für sie? Was können sie, womit anfangen am besten?
Also ich glaube, das Erste und die Wichtigste ist Geduld haben. Der Körper ändert sich nicht von heute auf morgen. Ist so. Wäre manchmal wünschenswert. Ich verstehe das auch, dass man das gerne schneller haben möchte. Aber das geht nicht immer. Ja? Das Zweite ist Wissen über den eigenen Körper und ihn erkunden gehen. Beim Solo-Sex soll es auch nicht immer darum gehen, dass irgendwie ein Orgasmus kommt, sondern das kann auch sein, 10 Minuten sich selbst erkunden. Ja, das eigene Genital angreifen, mal herausfinden, wo fühlt sich welcher Druck angenehm an, welcher nicht. Das wirklich auch aktiv üben. Also wenn man üben möchte, beim Solo-Sex, dann ist auch wirklich die Empfehlung, mindestens 30 Minuten, mindestens 3-mal wöchentlich für mindestens 6 Wochen.
Wow.
Weil der Körper einfach ein bisschen Zeit braucht. Der verändert sich nicht in einer Woche, sondern das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und anhand der 30 Minuten merkt man ja schon, es geht nicht um einen Orgasmus automatisch. Sondern es geht ums Spüren, Erkunden, verschiedene Positionen ausprobieren. Mal schneller, mal langsamer. Da so ein bisschen herausfinden, wo fühlt sich was wie an. Ja? Mhm. Und lustigerweise, wenn wir über Solo-Sex sprechen, ist für die meisten Menschen mit Penis klar, was sie zu tun haben.
Ja.
Heißt aber nur, dass sie diese eine Spielart kennen. Auch da kann man mehrere Sachen ausprobieren. Und viele, die eine Vulva haben, tun sich schwer damit, weil wo greife ich hin? Was mache ich da? Und da gibt es eine ganz coole Plattform.
Ja, erzähl.
Hast du reingeschaut?
Nein, tut mir leid.
Es gibt eine Plattform namens OMGS und das soll jetzt keine bezahlte Werbung sein, keine Sorge, sondern das ist wirklich auch mit Forschungsarbeit verbunden und man muss halt ein Abo bezahlen, ein einmaliges bezahlen, jetzt nicht monatlich. Und dort kann man sich wirklich anschauen, wie andere sich an der eigenen Vulva stimulieren. Das hat nichts mit Pornos per se zu tun, sondern es ist wirklich so, die Kameraeinstellung halt auf die Vulva und man sieht, welche Spielarten die schön finden. Dann kann man sich auch mal durchprobieren und sich neue Ideen holen, weil 30 Minuten, 3-mal die Woche einfach an der Vulva herumgreifen, ohne Plan und ohne Idee, für manche einfach auch ein bisschen überfordernd sein kann. Oder langweilig. Kann auch langweilig sein. Ja? 30 Minuten sind echt lang. Und wenn man sich dort mal neue Ideen holt und was ausprobieren möchte, ist das einfach auch mal wieder was Spannendes.
Aber ich stelle mir vor, dass vielleicht auch Sexspielzeug da gar nicht so falsch ist, oder? Weil da kannst du auch verschiedene Sachen ausprobieren und schauen, was mag ich, was nicht.
Ja,
sonst unbedingt. Musst du mal einkaufen gehen und dann eine Auswahl nach Hause, so die Starterbox kaufen.
Ja.
Und Sexspielzeugen und schauen. Vielleicht könnte das auch eine Idee sein, damit es nicht so fad ist, 30 Minuten.
Ja, ich meine, bei Sexspielzeug hat man den Nachteil, dass man sich nicht selbst berührt. Das heißt, dieses Nervenanregen ist dann nicht mehr ganz so dabei, weil das eine Gehirnentwicklungsgeschichte ist. Aber es spricht nichts dagegen, das auch einzubauen.
Mhm.
Ja, es gibt ja viele verschiedene Sexspielzeuge, manche für die Vagina, manche für außen. Alles möglich. Also es gibt wirklich, wirklich viel am Markt. Und da ist meine Empfehlung, sich auch einfach von einer Person was empfehlen zu lassen, was erklären zu lassen. Es kann auch eine lustige Sextoy-Party sein, wenn man möchte. Oder in Wien zum Beispiel, für alle, die aus Wien zuhören, gibt es auch einen feministischen Sexshop, wo man nicht das Gefühl hat, man geht in eine Schmuddelhöhle und muss sich ekeln oder sonst was, sondern wo das wirklich sehr schön eingerichtet ist alles und
wirklich
ein sehr nettes Gefühl macht und sehr nette Menschen arbeiten. Genau.
Mal wieder was gelernt.
Ja, ja. Und dann kann man sich mal ein bisschen durchprobieren. Sinnvoll ist es aber jetzt nicht automatisch, den Vibrator auf die höchste Stufe zu geben und auf die Klitoris zu legen. Dann ist es wieder ein bisschen too much am Anfang.
Also eher langsamer, mit Gefühl und dann schauen, was passiert.
Ja, ja, voll. Und der Orgasmus kann sich mit einer Geburt verändern.
Okay, ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Unterschiedlich. Es ist einfach mal eine Nachricht. Aber bei manchen ist es so, dass sie tatsächlich vielleicht durch Verletzungen bei der Geburt weniger spüren. Ja, dann würde ich es auch immer noch mal gynäkologisch abklären lassen, wenn man wirklich nichts spürt zum Beispiel. Kann auch durch Traumatisierungen sein. Ja, wenn die Geburt sehr traumatisch war, kann es auch sein, dass es einfach man wirklich auch den Genitalbereich ausspart und da einfach die Wahrnehmung wegbleibt. Ja.
Also muss das nicht unbedingt vaginale Geburt gewesen sein, sondern es kann auch nach einer Bauchgeburt passieren, ja, dass sich irgendwie da was verändert, weil die Wahrnehmung oder die überhaupt die, nicht nur die Empfindungen, sondern auch einfach diese Einstellung zu dem eigenen Körper sich vielleicht verändert, vielleicht auch verschlechtert. Habe ich das richtig verstanden?
Vielleicht auch diese Versagensangst.
Mhm.
Ja. Also bei vielen Frauen, die eine Bauchgeburt hatten, ist ja dieses, ich habe es nicht richtig gemacht, was überhaupt nicht stimmt. Ja, jede Geburt ist richtig und gut, so wie sie war. Außer sie hat mit Gewalt stattgefunden, dann war die Geburt selber trotzdem richtig, aber die Handlungen nicht, die rundherum passiert sind, das auch. Aber manche haben dann wirklich so das Gefühl, ich hätte das doch durch die Vagina kriegen müssen, weil das ist ja so vorgesehen, ja. Wenn es vorgesehen ist, dann wird es auch nicht Bauchgeburten geben, ja, wenn das bei allen so wäre. Genau, aber manche blenden dann wirklich so den Bereich ab, dieser Kaiserschnittnarbe abwärts aus. Das kann schon sein. Aber bei manchen ist es tatsächlich so, dass es nach der Geburt sogar intensiver wird, weil sie mal gemerkt haben, wie sich das Genital anfühlt, wenn es durchblutet ist.
Mhm.
Ja? In der Schwangerschaft ist es ja auch manchmal so, dass man das Genital mehr spürt und mehr Lust hat. In einem Buch von meinem Mann, als er es sich durchgelesen hat, was sich in der Schwangerschaft so verändert, das war extra für Männer geschrieben, stand ernsthaft, im zweiten Trimester erwartet sie das Eldorado der Lust. Wir lachen immer noch
drüber. Bin irgendwie nicht angekommen.
Ich warte auch immer noch drauf. Also das Eldorado der Lust und das einfach so in ein Buch zu schreiben für werdende Väter, die dann die Erwartung haben, boah, im zweiten Trimester ist es wieder besser, weil im ersten Trimester war ja nur schlecht und sie wollte nicht angegriffen werden und im zweiten Trimester geht es so richtig los, super, und dann kommt nichts, ist irgendwie auch ein bisschen enttäuschend für alle Beteiligten.
Mhm. Ich finde das allgemein, dieses erste Semester, Trimester, zweite und so, und im zweiten wird alles besser und so. Na, bei mir war alles immer irgendwie gleich und nur, dass der Bauch größer wurde, ich hatte nicht mehr Energie oder nicht weniger, ich war durchgehend müde und ich weiß nicht.
Ja,
ich war total enttäuschend in der ersten Schwangerschaft. Im zweiten habe ich da nichts mehr erwartet, dann war es einfacher für mich. Nee, ich habe mir gedacht, der zweite Trimester wird meine Zeit sein, wo ich mit dem Bauch hier herumlaufe und voll viel Energie habe. Nein, hatte ich nicht.
Ich warte immer noch auf den Schwangerschaftsglow.
Du hattest ihn, glaubst mir, du hattest
ihn. Ja, vom Speiben. Naja, wenn man sich übergibt und dann so verschwitzt ausschaut, hat man einen Glow. Das war es aber schon. Wobei, ich habe mich im zweiten Trimester schon besser gefühlt. Wobei das zweite Trimester bei mir ist ab Woche 17 angefangen, nicht ab 12. Und dann ging es bergauf.
Okay.
Also es ist unterschiedlich, aber das Eldorado der Lust, auf das warte ich auch.
Okay, aber dann kommen wir jetzt wirklich zur Lust in der Partnerschaft, also zum Orgasmus speziell, also weg vom Solo-Sex. Und da habe ich auch was Interessantes gefunden, und zwar, dass die Frauen irgendwie so Becken kreisen und so sollten. Und dass es am Anfang für die Männer vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sein kann, aber dass das für die Frauen irgendwie mehr bringt. Was sagst du dazu?
Wo hast du das gelesen?
In diesem schlauen Buch, ich komme gleich, oder wie heißt das?
Coming Soon.
Mhm.
Ja, auch eine unbezahlte Werbung, Coming Soon von Danja Schiftern. Tatsächlich gilt das nicht nur für Frauen.
Ah.
Eigentlich sollten wir uns alle beim Sex bewegen.
Ah.
Ganz oft passiert das nicht, sondern eine Person bewegt sich und die andere liegt da. Und der Vorteil an diesem Bewegen ist, dass man wirklich so diese Erregung aus dem Genital rausholt und auch im ganzen Körper mehr spüren kann.
Mhm.
Das heißt, viele Menschen spüren wirklich eine sehr zentrale genitale Erregung, einen genitalen Orgasmus. Und wenn man aber den ganzen Körper bewegt, kann es einfach sich weiter ausbreiten.
Cool.
Werden wir mal eine Übung dazu machen.
Wir zwei?
Ja, aber mit unseren Zuhörenden. Also ihr könnt dann mitmachen, das machen wir nicht in der heutigen Folge, sonst wird sie zu lang. Aber wir werden mal eine Folge machen, wo wir eine Übung dazu machen. Genau. Also Körper bewegen ist super. Also Becken schaukeln, auch den Oberkörper einsetzen, ja, atmen, macht auf jeden Fall Sinn. Anspannen und entspannen, abwechseln und so, das macht auf jeden Fall Sinn. Muss aber geübt sein, weil wir haben das alle irgendwie ein bisschen verlernt. Und viele Menschen mit Penis zum Beispiel rammeln mehr, als dass sie das Becken rollen.
Mhm.
Also eher so ein nach vorne zurückklatschen. Ja, ich kann es jetzt nicht zeigen. Normalerweise zeige ich immer so Ich habe es dem Mirko jetzt gezeigt.
Kennt man das ja aus diversen Filmen. Ha?
Aus diversen Erwachsenenfilmen. Genau. Ja, genau. Im Porno sieht man eigentlich nur so ein Rammeln. Ja. Ja, und kein schönes Beckenrollen.
Ich finde das Geräusch so furchtbar. Ich weiß nicht, wieso. Ich finde da nichts Erotisches daran.
Ja, das ist echt nicht so schön. Flatsch, flatsch, flatsch. Ja. Aber das sind ja auch keine Dokumentarfilme, die wir als Sex Education verwenden sollten, sondern wenn man das möchte, zur sexuellen Erregung. Ja? Ein Punkt ist auch, sich Fantasien dazu zu holen, anzueignen. Das kann sein, dass man auch wirklich Filme gemeinsam schaut. Man kann auch erotische Hörbücher hören oder tatsächlich wirklich nur Gedanken im Kopf haben. Und das Schöne an Fantasien ist, sie gehören einem selbst. Man muss sie nicht teilen. Man darf sich in seiner Fantasie zusammenreimen, was man möchte. Und wenn man Fantasien hat, heißt das nicht, dass man genau das, was man sich da gerade vorstellt, wirklich machen möchte. Das sind einfach wirklich nur Dinge, die der Körper gerade braucht, um genug Reiz zu bekommen, und hat nichts damit zu tun, dass man jetzt unbedingt einen, weiß ich nicht, Gang mit 8 Menschen haben möchte oder irgendwelche gewaltvollen Dinge erleben will. Also eine Frau, die Fantasien hat von Vergewaltigungen, möchte nicht vergewaltigt werden, weil da wäre es keine Vergewaltigung, sondern eh einvernehmlich. Aber ist vielleicht sehr angespannt, und damit sie dann mehr spürt, hat sie einfach sehr so starke Fantasien.
Mhm.
So. Das heißt, Fantasien sind eine gute Geschichte, wenn man sie sich dazu holen kann. Es gibt aber Menschen, die so Bilder im Kopf jetzt nicht unbedingt generieren können.
Ich finde aber auch, diese Fantasien ist auch so ein Thema, was oft gesagt wird, ja, nein, solltest du eigentlich voll bei deinem Partner sein und so. Und oft wird das auch so irgendwie assoziiert, so, wenn du dir beim Sex schon was anderes vorstellen musst, dann ist das nicht gut. Hast du das noch nie gehört?
Doch, das habe ich schon öfter gehört. Und das stimmt halt nicht.
Okay.
Nein, du darfst dann alles denken, woran du denken möchtest. Um was für Bilder sonst zu kommen. Das hat nichts damit zu tun, dass die andere Person wieder was nicht richtig macht. Da sind wir wieder beim Leistungsdruck.
Mm.
Ja? Natürlich kann es sein, dass das Gegenüber was macht und man sich denkt, ist jetzt nicht so meins. Ja, dann kann man das auch sagen. Ja, wir dürfen ja auch während des Sex kommunizieren, prinzipiell. Aber es kann auch einfach sein, dass das, was angeboten wird, gut passt und man sich trotzdem Fantasien dazu holt.
Mhm.
Ja, das hat nichts mit der anderen Person zu tun.
Mhm.
Und es ist auch, wobei es für manche Menschen tatsächlich so ist, dass es für sie wie Fremdgehen zählt, wenn man sich eine andere Person vorstellt währenddessen. Aber deshalb sage ich auch immer, die eigene Fantasie gehört immer einem selbst.
Mhm.
Man muss sie nicht teilen.
Zum Glück.
Genau.
Schon wieder habe ich zum Glück gesagt. Warum sage ich immer zum Glück zu diesem Satz?
Scheinbar ein Thema. Weiß ich nicht. Ich kenne deine Fantasie nicht, aber du musst sie auch zum Glück teilen. Sehr schön. Gut, was kann man noch machen, um zum Orgasmus zu kommen? Mein Nummer 1 Tipp. Ich hoffe, ihr seid alle bereit und habt schon Stift und Papier in der Hand zum Mitschreiben. Mein Nummer 1 Tipp, um einen Orgasmus zu bekommen, ist, es gar nicht erst zu probieren.
Oh.
Mhm. Weil je mehr Druck und Stress man dahinter hat, desto weniger wird das Ganze was.
Mhm. Macht Sinn.
Ja, deshalb immer Orgas kann statt Orgasmus. Ja, weil wir einfach wirklich so einen Druck dahinter haben, dass das sein muss und dass das immer eine Explosion sein muss und keine Ahnung. Und das kommt auch schon ein bisschen vom Ursprung des Wortes.
Mhm.
Orgasmus kann man übersetzen, kommt aus dem Griechischen und heißt mit Lust anschwellen oder vor Begierde strotzen. Und das trifft bei weitem nicht auf alle Orgasmen zu. Es gibt ein Orgasmus-Spektrum.
Mhm.
Jeder Orgasmus fühlt sich unterschiedlich an. Deshalb glauben auch viele, dass es einen vaginalen und klitoralen Orgasmus gibt, weil manchmal spürt man es einfach wirklich an der Perle außen am meisten.
Mhm.
Und dann gibt es wieder die richtig arge Kontraktion des Beckenbodens und des Uterus. Das heißt, so wirklich die Vagina kontrahiert so. Ja, und das ist das Spektrum in alle Richtungen.
Sehr spannend, finde ich.
Mhm. Möchtest du auch noch etwas erzählen?
Ich bin heute so still, ich habe nichts zu sagen. Nein, eigentlich nicht. Ich finde das sehr interessant, habe was dazu gelernt. Und wie gesagt, ich habe vorher schon einiges recherchiert und gelesen und da auch einiges mitgenommen, was ich nicht gewusst habe. Man beschäftigt sich halt auch oft nicht damit.
Ja, ich glaube, Menschen, die ein Thema mit dem Orgasmus haben, beschäftigen sich sogar sehr viel damit.
Okay.
Und wissen dann noch mal weniger, was sie damit anfangen sollen, mit diesen Infos. Weil dann kriegst du eben so Tipps mit, so kommst du immer zum Orgasmus. Und dann probierst du das aus und denkst dir, oder auch nicht.
Fünf Wege.
Ja, in Frauenzeitschriften. Ja, ja. Ich mache immer so ein bisschen Frauenzeitschriften-Hate, aber der ist durchaus angebracht. Da gibt es dann, diese fünf Positionen bringen dich auf jeden Fall zum Orgasmus. Das kann sich nicht ausgehen.
Wir hatten mal zwei Bücher zu Hause, Der perfekte Liebhaber und Die perfekte Liebhaberin. Frag nicht.
Warum hattest du das zu Hause?
Frag nicht. Und lustigerweise waren da so ein bisschen mehr in die Richtung so Anleitungen. Und wenn ich so darüber nachdenke, also Anleitungen im Sinne von das kannst du probieren, das kannst du probieren, das kannst du probieren. Und wenn ich so darüber nachdenke, war das schon sehr vielfältig. Mhm. So, dass man halt schon ausprobieren konnte.
Was war der Unterschied zwischen diesen beiden Büchern?
Ja, das eine war für Männer und das andere für Frauen geschrieben.
Ja, schon, aber...
In dem einen wurde beschrieben, wie du einen Mann glücklich machst und in dem anderen, wie du die Frau glücklich machst.
Mhm. Ich mag Bücher, wo es darum geht, dass man sich selbst glücklich macht.
Ja, hättest du auch kaufen können, die Frauenversion und dann selber probieren können, theoretisch.
Nein, ich hätte die Männerversion kaufen müssen, oder?
Ja, eh.
Genau, ich hätte die Männerversion kaufen, aber dann geht es immer um Penisse und den habe ich nicht.
Na, aber da waren halt Sachen mit der Hand und so Sachen.
Ah ja, okay.
Und das war halt spannend.
Mhm. Ich meine, für Menschen, die einfach wirklich dastehen, sich denken, okay, was mache ich jetzt mit dieser Vulva, die da vor mir ist, helfen Anleitungen manchmal. Aber das Blöde ist, dass die Vulva nicht nach einer Anleitung funktioniert. Das heißt, selbst wenn in dem Buch drin steht, das ist eine gute Idee, heißt das ja nicht, dass das der Person wirklich gefällt.
Ja, sicher, ja. Aber ich glaube, dass es noch immer besser ist, sich irgendwie so in der Literatur ein bisschen was zu suchen, als Pornos einzuschalten, wobei 99%, wie hast du das genannt, Flatschen passiert.
Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass Pornos da keine gute Idee sind, um zu recherchieren.
Mhm.
Ja,
also. Und die meisten recherchieren leider in den Pornos, ja.
Mhm. Dann sind Bücher tatsächlich besser, das stimmt schon. Ich empfehle trotzdem immer auch das Gegenüber zu fragen. Mhm. Hey, was gefällt dir denn so?
Wow, was für eine Idee.
Ja.
Könnte helfen, ne?
Ja, und auch wirklich nachzufragen. Ist das jetzt eine gute Stelle? Fühlt sich der Druck gut an?
Mhm.
Das klingt immer so unsexy für die Leute, aber eigentlich ist es was total Schönes, wenn man mit dem anderen redet.
Oder umgekehrt auch selbst sagen, das ja. mag ich und das und so macht das und vielleicht die Hand nehmen. Und zeigen, mhm. so hätte ich es gerne.
Ja, dann müssen wir einfach von diesem Leistungsdruck weg, weil das fühlt sich dann immer wie Kritik an.
Mhm,
und wer wird schon gerne beim Sex kritisiert?
Ich weiß schon, wie das geht.
Okay. Du machst das nicht richtig. Sagt man ja auch dann so nicht, sondern ja, das ist ein bisschen ein Üben. Dieses Feedback geben, Feedback nehmen, ohne zu glauben, man hat jetzt versagt im Bett.
Voll.
Bei der normalsten Sache der Welt, vermeintlich.
Man kann das auch so einpacken, so wollen wir mal was Neues probieren und das halt so kommunizieren, damit der Partner vielleicht nicht so sich kritisiert fühlt, weißt du.
Ja, genau. Und was macht man jetzt, wenn man eigentlich nie ein Thema mit dem Orgasmus hat, das hat alles immer gut funktioniert, dann bekommt man ein Baby, egal auf welchem Weg das Baby zu einem gekommen ist. Und dieser Zeitdruck führt dazu, dass es nicht mehr klappt. Was würdest du machen?
Weinen, glaube ich, ziemlich
viel. Weinen. Ja, ich finde, weinen ist da jetzt gar keine schlechte Antwort, weil sie auch zum Spannungsabbau hilft.
Na, also wirklich, wenn auch das noch mir genommen wurde, dann was soll ich sonst noch machen in meiner Freizeit?
Mirkas größtes Hobby. Orgasmen. Schön. Ihr werdet am Ende herausfinden, ob sie es rausgeschnitten hat oder nicht.
Das ist heute echt nicht mein Thema.
Aber egal, ich wollte noch sagen, genau, wenn man jetzt dieses Thema hat im Nachhinein so, das klappt gerade nicht, dann muss man wirklich mal überlegen, warum klappt es nicht? Ja, ist es eben, weil der Kontakt zum eigenen Genital gerade nicht so da ist, weil man es vielleicht ein bisschen ausblendet? Ist es, weil wirklich der Stress da ist? Man darf da wirklich den Druck rausnehmen. Und nur weil es ein paar Wochen lang nicht so gut klappt wie vorher, heißt das nicht, dass man es verlernt. Ja, sondern dass man wirklich auch ein paar Wochen später sich wieder Zeit nehmen kann. Babys verändern sich, werden größer, schlafen vielleicht mal länger oder auch nicht. Also ich drücke allen die Daumen, dass es länger wird und man ein bisschen Zeit hat. Man lernt auch den Rhythmus des Babys ein bisschen kennen.
Mhm.
So, jetzt schläft es besser,
vielleicht.
Und dann wirklich mit sich selbst mal anfangen. Mhm. Also wirklich mit Solo-Sex anfangen. Ja, weil sobald eine zweite Person da ist, sind wir im Performen drinnen.
Mhm.
Manchmal mehr, manchmal weniger. Wir denken darüber nach, es braucht die andere Person. Das ist ja auch prinzipiell gut, dass wir auf die andere Person Rücksicht nehmen, soll schon auch sein. Aber sich da mal wirklich zurückzuziehen. Mhm. Und da ist, finde ich, die größte Challenge, wie macht man das räumlich? Mhm. Sagt man jetzt dem Partner, der Partnerin, du, ich ziehe mich jetzt zurück, um Solo-Sex zu haben. Mhm. Wenn man aber sonst nie allein daheim ist, ja, während Corona war das nochmal ein größeres Thema, mhm. Sind die Beratungsanfragen sehr in die Höhe geschossen, weil das plötzlich für alle schwieriger war, ständig sich zu sehen, mhm. ständig im selben Raum zu sitzen. Ja. Aber man findet trotzdem Möglichkeiten. Vielleicht ist der Partner, die Partnerin tagsüber nicht zu Hause, das Baby schläft und dann lässt man einfach mal den Geschirrspüler Geschirrspüler sein und zieht sich zurück und genießt, dann ist es halt nicht eine halbe Stunde, dann sind es 5 Minuten. Egal. Hm. 5 Minuten für sich. Wunderbar. Voll ja? schön. Solange das Baby nicht gerade auf einem drauf liegt. Hm. Ja, wenn das Baby nur auf einem drauf liegt, dann ist Sex gerade auch nicht die Priorität Nummer 1. Dann wird das in ein paar Wochen vielleicht leichter. Oder Badewanne, Dusche, was auch immer. Irgendwas, wo man alleine sein kann. Kurz. Zumindest kurz.
Sehr kurz. Mit ja. Kindern. Sehr, sehr kurz.
Ich weiß nicht, Duschen war bei uns nie so ein Thema.
Ja, bei uns ist das der Tag der offenen Tür, egal was passiert in diesem Haus. Egal, ob du duschst, ob die Toilette gehst, die Tür ist immer offen.
Ja, sobald Toilette, ich bin hier allein am Klo, wenn ich daheim bin.
Sobald ich die Tür zusperre, hämmern die Kinder an die Tür, als würde es ums Leben gehen. Und ich denke mir, bald sterben alle, wenn ich nicht aufsperre. Also sperre ich gar nicht zu.
Ich gehe immer duschen, wenn sie schläft.
Hm, ist auch ein guter Tipp. Na gut, jetzt ist das mittlerweile eh kein Thema mehr. Ja. Jetzt sind sie schon groß. Aber
jetzt sind sie schon größer.
Sperren euch trotzdem nicht.
Mirka, weißt du eigentlich, warum ich immer Solo-Sex sage?
Nein.
die meisten sagen ja Masturbieren dazu. Und erstens finde ich das Wort nicht so schön. Und zweitens habe ich dann festgestellt, dass das Ganze aus dem Lateinischen kommt und mit der Hand schänden heißt.
Oh.
Und deshalb finde ich das einfach nicht schön, weil damit hat es nichts zu tun. Wir schänden uns doch nicht selbst.
Schrecklich.
Genau, deshalb verwende ich lieber Solo-Sex, weil Sex ist Sex und entweder man macht es mit sich selbst oder mit dem anderen.
Ein schöner Begriff.
Genau. Sollen wir nochmal zusammenfassen, was für Tipps wir zusammengesammelt haben?
Bitte.
Gut. Kurz und knackig. Wir brauchen Geduld, viel Körperwissen, Körperwahrnehmung und auch Neugierde, den eigenen Körper zu entdecken. Ohne Druck. Also Orgasmus kann statt Orgasmus auf jeden Fall. Beckenbewegung, Atmung, Fantasien. Was wir noch nicht gesagt haben, ist Beckenbodentraining. Da werden wir ein anderes Mal noch näher drauf eingehen. Weil Beckenbodentraining den Orgasmus verstärken kann oder überhaupt dazu führen kann, dass man ihn leichter herbeiführen kann. Sehr mhm. praktisch. Genau, und sonst heißt es üben, üben, üben und neue Spielarten ausprobieren. Sei es Stellungswechsel, sei es Druck variieren, sei es mit oder ohne Sextoys mal was machen. Ja, Tempo variieren, mehr Bewegungen einbauen. Und so weiter. Habe ich was vergessen?
Nein, perfekt. Wir sollten ein Handout ausdrucken mit diesen Tipps. Das war wirklich so schön zusammengefasst.
Ihr müsst einfach nur am Ende mitschreiben, dann ist alles gut. Ja, dann schön, dass ihr wieder dabei wart bei unserer Folge. Und wir freuen uns wie immer sehr, wenn ihr euch meldet, uns Feedback dalasst, uns gerne auch Sternebewertungen dalasst. Wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr uns schreiben.
Und natürlich weiterempfehlen, das ist ja das Wichtigste.
Ja, das wir wollen, das, viel, wir wollen viele Menschen erreichen.
Genau.
Genau. Ja, ihr findet die Kontaktdaten wie immer in der Folgenbeschreibung.
Genau.
Gut, dann tschüss, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid.
Schön, dass wir uns gehört haben. Tschüss.